grüße alle Gäste. Ich grüße alle Hochzeitsgäste. Ich habe gedacht, wenn schon über eine Hochzeit, dann sollte man sich auch entsprechend anziehen. Ne? Wo wird in der Bibel gelacht? Wo ist man lustig und fröhlich? Oft genug wird nicht konkret berichtet, dass gelacht wird. Aber bei manchen Ereignissen kann man sich das gar nicht anders vorstellen, als dass dort auch gelacht wird. Zum Beispiel bei einer Hochzeit. Da wird gelacht, getanzt und da wird getrunken. Ich möchte Ihnen zunächst den Bibeltext vorlesen. Zu Kana war ein Hochzeitsfest, bei welchem sich auch Jesus lässt, mit seinen Jüngern laden ein. Maria ordnet alles an, hilft nicht nur Braut und Bräutigam, sondern überall und jedermann. Als nun die Gäste fröhlich seien, kommt Meldung rein, es fehlt an Wein. Kein Trank ist mehr vorhanden. Maria kommt und spricht, o Sohn, es will an Wein mangeln schon. Der Bräutigam wird zu Schanden. Der Herr, der sagt mit Ernst zu ihr, Weib, schreibe mir nicht Ordnung für. Mein Stund ist noch nicht kommen. Ich weiß ihr Kreuz, ich weiß auch wohl, wenn ich aus Nöten helfen soll. Als sie dies Wort vernommen, lässt sie davon sich schrecken nicht, läuft zu den Dienern und spricht, wir wollen nicht verzagen, seid nur getrost und wohlgemut. Seht zu, dass ihr bald alles tut, was euch der Herr wird sagen. Es standen da nach ihrer Art 6 Wasserkrüge, wohl verwahrt und der Reihe nach gesetzet. Ein jeder Krug hielt sicherlich 2 oder 3 Maß an sich, das ist wahrhaftig gut geschätzt. Ihr Diener, spricht der Herr, füllt mir voll Wasser diese Krüge hier. Sie tun's mit Wohlgefallen und gießen sie bis oben an. So ist's recht, sagt Jesus, nun wohl an, jetzt schöpfet aus diesen allen. Geht's, bringt dem Speisemeister hin, der nimmt den Trunk und kostet ihn. Doch weil er nichts davon kann wissen, von dem, was Jesus hat getan, der große Held und Wundermann, so will's ihn fast verdrießen. Er ruft den Bräutigam und spricht, in dir ich mich kann finden nicht. Sonst gibt der Wirt den Gästen doch zuerst den guten Wein, den schlechten erst, wenn sie betrunken seien. Du er lässt kommen jetzt den besten. Dies ist ein edler Rebensaft, gut an Geschmack, stark an Kraft, man findet ihn nicht seinesgleichen. Dann sagen ihm die Diener frei, wo dieser Wein hergekommen sei. Dies ist das erste Zeichen. Das Jesus tat, bald weit und breit, ward kund seine Herrlichkeit an allen Orten enden. Die Jünger glaubten fest an ihn und ließen sich trotz Widerstand forthin nicht von seiner Liebe wenden. Herr Jesus, kehre heute ein ins Haus, wo fromme Jünger seien, und wende ab allen Schaden. Kommt Kummer, wie es oftmals pflegt, und sich mit ihnen schlafen legt, so rette sie mit Gnaden. Wir haben von der Hochzeit zu Kana gehört. Die Hochzeit von Kana wird uns im 2. Kapitel von Johannes berichtet. In den Kapitel 1 und 2 von Johannes werden 7 Tage geschildert. Und die Hochzeit von Kana ist genau. Sie ist am 7. Tag. Umso mehr stellt sich für mich die Hochzeit von Kana, das Symbol der Hochzeit des wiederkommenden Jesus mit seiner Gemeinde, dar. Die Hochzeit doch der beiden jungen Leute ist aber nicht nur eine religiöse, sondern auch eine ganz weltliche Angelegenheit. Warum geht es bei einer solchen Hochzeit? Um Feiern, um Trinken, Essen. Und bei einer Hochzeit geht es nicht um Gottesbeweise und Jungfrauengeburt. Und auf einer solchen Hochzeit vollbringt Jesus ein Wunder. Das wievielte Wunder? Das erste Wunder, das allererste Wunder. Da hat also Jesus sein erstes Wunder vollbracht. Ein flüssiges Wunder. Und bestimmt waren viele Hochzeitsgäste total verblüfft. Die haben ganz sicher gestaunt, geschmunzelt, gelacht und sich gefreut, dass endlich Nachschub kam. Wozu sind Wunder nun eigentlich da? Logisch. Und dass wir Menschen uns hinterher wundern. Auf jeden Fall, so denke ich, war das bei diesem Wunder mit dem geschenkten Wein der Fall. Viele der Hochzeitsgäste haben das wahrscheinlich überhaupt gar nicht mitbekommen. Dieses Wunder geschah für die meisten eher heimlich als unheimlich. Mit diesem Wunder will uns Jesus ein Zeichen geben. Durch seine Handlung verweist Jesus darauf, dass er der wahre Weinstock ist, wie erfüllt ein Leben mit ihm sein kann. Durch Jesus erleben Menschen den Himmel auf Erden. Ganz und gar untypisch stellt Jesus uns hier die Macht Gottes vor. Denn es geht ja hier nicht um ein lebensbedrohliches Problem, sondern es geht, in Klammern, nur um den Weinmangel bei einer Hochzeit. Obwohl das für eine Hochzeit mehr als peinlich ist. Und was macht Jesus? Was macht er? Jesus bügelt das Missgeschick aus, Jesus behebt den Planungsfehler. Und mir fällt auf, er hat noch nicht mal über das mit dem Wasser gefüllten Krüken gebetet. Wer war denn nun eigentlich für diese Peinlichkeit verantwortlich? Offensichtlich keiner. Denn weder der Speisemeister, noch der Bräutigam, noch die Diener lobten hinterher Gott. Aber die Jünger, die lobten Gott. Jesus öffnete mit diesem Zeichen sozusagen ein Spaltbreit ein Fenster zum Himmel. Und wer aufmerksam war und das mitbekam, der konnte einen Blick riskieren. Wir fragen uns bestimmt alle oft, was wird uns die Zukunft bringen? Und wir fragen uns auch, wo und wie werden Anzeichen für die Gegenwart Gottes für uns erkennbar? Was meinen Sie? Werden Menschen bei einer Gelegenheit, wo Gott eingreift, sich überhaupt noch wundern? Wo doch alle davon ausgehen, dass es überhaupt gar keinen Gott gibt. Aber Gott ist da. Er ist in dieser Welt. Er ist in unserer Welt. Jesus war in Kana durch Gottes Gnade in ein gnadenlos funktionierendes Geschick eingebrochen und verwandelte einfach die Dinge. In Kana machte er aus Wasser Wein. Und später verwandelte er Tod zum Leben durch seine Auferstehung. Jesus macht aus Sündern Gerechten und aus Trauernden eine fröhliche Gesellschaft. Jesus vermehrt die Lebensfreude und verringert sie nicht. Seinetwegen können tatsächlich allen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Zum Besten, das zum Schluss kommt. Wie hier in Kana der bessere Wein. Zum Besten, das zu einem guten Schluss kommt, nämlich zu der Erkenntnis, durch Jesus ist mir bereits geholfen. Wasser wird zu Wein. Zu besserem Wein, als es den bisher gab. Also, da hatte der Bräutigam noch eine ganze Menge Geld gespart. Wir wollen hoffen, dass nicht nur der Alkohol im Wein die Gäste in große Begeisterung versetzt hat. Wobei keiner der Hochzeitsgäste, als wir Christen heute von der besonderen Aufgabe Jesu als guter Hirt, als Tröster, als Brot des Lebens gewusst haben kann. Zunächst möchte ich eben mit Ihnen einen kleinen Ausflug zu den Wasserkrügen machen. Es sind genau 6 Wasserkrüge. Darf ich Sie einmal an dieser Stelle mit der Welt der Zahl 6 bekannt machen? 6 ist die erste vollkommene Zahl. Was heißt das? Man kann 6 durch 1, 2 und 3 teilen. Vollkommen ist die 6 nun, weil sie gleich der Summe ihrer Teiler ist. 1 und 2 und 3 ist 6. Es gibt 6 Richtungen. Nord, Süd, West, Ost, oben, unten. Jede Schneeflocke ist sechseckig. Jede Bienenwabe ist sechseckig. Um eine Münze herum kann man genau 6 gleich große Münzen legen. Ein Würfel hat 6 Flächen. Der David-Stern hat 6 Zacken. Salomos Thron hatte 6 Stufen und 2x6 Löwen standen auf den 6 Stufen. Gott schuf den Menschen am 6. Tag. 6 Tage sollen wir arbeiten, danach Pause machen. Goliath war 6 Ellen und eine Spanne groß. 6 Jahre sollte man das Land bestellen in Israel und dann ausruhen lassen. Engel haben 6 Flügel. Nach 6 Jahren musste man in Israel die Sklaven freilassen. Und um die 6. Stunde kam am Karfreitag die Finsternis. Die biblische Waffenausrüstung besteht aus 6 Teilen. Jesus hat 6-mal zu den Juden gesagt, habt ihr nicht gelesen. 6-mal wird das 1000-jährige Reich erwähnt. 6 Tage lang sollten die Israeliten um Jericho marschieren. 6 Freistädte wurden in Israel eingerichtet. Im 6. Monat erschien der Engel Gabriel der Maria. Paulus betete auf dem Tag um die 6. Stunde und 6 Posaunen lauten den Weltuntergang ein. Und jetzt stehen da exakt und genau 6 Wasserkrüge. Ist das wirklich nur ein Zufall? Aber nun zu einer anderen Frage. Was meinen Sie, wie viele Gäste waren bei der Hochzeit? Christa Gerloff wohnt seit über 25 Jahren in Israel und berichtet von so ungefähr 500 Hochzeitsgästen. Also sagen wir mal 300 Erwachsene. Und wie viel Wein würden Sie für diese Hochzeit einkaufen müssen? Welche Menge würden Sie besorgen? Etwas weniger, als man normalerweise brauchen würde? Nein, nicht wahr? Nein, mindestens die Menge, die man normalerweise benötigt. Oder noch realistischer, wir würden alle ein wenig mehr einkaufen. Einfach damit wir was in Reserve haben. Wie viel Liter Wein rechnet man für einen Erwachsenen? Halber Liter?
Ein
Liter. Also okay, einigen wir uns auf ein Dreiviertel Liter. Das ergibt bei 300 Erwachsenen
200 Flaschen.
225 Liter. Würden Sie jetzt also 200 Liter einkaufen? Nee, ein bisschen mehr, ne? Damit man was in Reserve hat. Jeder von uns würde ein wenig mehr einkaufen, um notfalls aus dem Keller noch was nachholen zu können. Okay, sagen wir also, wir würden 250 Liter kaufen. 200 auf dem Tisch und 50 im Keller in Reserve. Und nun, hier bei der Hochzeit zu Kana ist der Wein alle. Auch die Reserve scheint aufgebraucht zu sein. Es muss also jemand sofort los, um neuen Wein zu besorgen. Selbst Wasser ist keins mehr da, denn die Wasserkrüge, die da stehen, sind ja auch leer. Wenn Sie jetzt den Auftrag zu erteilen hätten, wie viel Wein würden Sie als Nachschub holen? Mehr oder weniger als die ursprünglich vorhandene Menge? Also, nochmal die Hälfte ungefähr, 125 Liter, okay. Wenn man jetzt nur die Mengenangaben für die 6 Wasserkrüge liest, dann hat Jesus das Wasser aus den 6 Krügen mit jeweils 2 oder 3 Maßen Inhalt in Wein verwandelt. Umgerechnet auf heutige Inhaltsangaben ergibt das um die 600 Liter Wein. Das ist die nachträglich zur Verfügung gestellte Menge, also die Hälfte dessen, was ursprünglich eingekauft wurde. Also waren da nach unseren gemeinsamen Überlegungen vorher doppelt so viel, also 1200 Liter. Zusammen mit dem Wein aus den Wasserkrügen ergibt das 1800 Liter Wein. Rechnet man eine Flasche mit einem Dreiviertel Liter, gibt das für jeden der 300 Erwachsenen 8 Flaschen Wein. Und das ist das erste Wunder. Offensichtlich kein Problem für den, der der wahre Weinstock ist. Manch einer merkt an, dass es sich hier ja vielleicht um alkoholfreien Wein handelt. Ist auch der Fall hier. Aber ich denke, das hätten die Leute relativ schnell bemerkt. Und wiederum andere fragen sich, ob die Hochzeit nicht vielleicht die ganze Woche gedauert hätte. Dann aber hätte jeder Gast für den ganzen Tag von morgens bis abends weniger als ein Liter zu trinken gehabt. Und wenn, wie es mancherorts üblich war, dass jeder seinen Wein selbst mitbrachte, hätte bei 8 Tagen Dauer und 500 Erwachsenen und in der Annahme, dass der Wunderwein die Hälfte der vorher vorhandenen Menge betrug, dann hätte jeder Erwachsene nur weniger als ein Drittel Liter pro Tag mitgebracht. Ich kann mir angesichts der Temperaturen dort unten nicht vorstellen, dass jeder nur so wenig beim Speisemeister abgeliefert hat. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit der Erklärung. Wir machen dazu eine Gegenprobe. Wie viel Liter Wein trinkt eine Person? Da war der Vorschlag, wir trinken, jede Person trinkt einen halben Liter im Durchschnitt. Es gibt bei 1800 Liter Wein 3600 Erwachsene. Dazu die Kinder, also ungefähr oder mehr als 6000 Hochzeitsgäste. Jerusalem hatte 2006 880.000 Einwohner und um das Jahr 0 laut Joachim Jeremias ungefähr 25.000. Kana hatte 2006 18.000 Einwohner, im Verhältnis zu Jerusalem zurückgerechnet, damals 500 Einwohner. 6000 Gäste in einem Dorf von 500 Einwohnern. Gerd, du darfst das Bild zeigen. 6000 Gäste in einem Dorf von 500 Einwohnern. Der ganze Ort war da und alle Dörfer der Umgebung ebenfalls. Das ist ungefähr so, als ob Bayern München in Hänixen spielt. Alle Fans aus allen Orten sind ringsherum sind mit dabei. Nun also, der Wein war alle. Garantiert hat Jesus das Dilemma auch bemerkt, aber zunächst wird er nicht aktiv. Maria muss ihn extra dazu auffordern. Jesus greift nicht immer von sich aus ein, wenn wir ihn brauchen. Jesus wartet oft genug darauf, dass wir ihn ansprechen, wenn wir etwas geändert haben möchten. Nicht einfach herummäkeln, dass alles so unbefriedigend ist. Nicht immer kritisieren, dass Gott nicht eingreift. Warum sprechen wir Gott nicht mal auf unsere Probleme an? Aber hier bei dieser Hochzeit in Kana, da gibt es glücklicherweise noch die Maria, wenigstens eine, die noch Vertrauen hatte, die Mut hatte. Sie hat Jesus zur Hochzeit begleitet und jetzt macht sie ihren Sohn auf das Missgeschick der Hochzeitsgesellschaft aufmerksam. Und Jesus, er antwortet brüsk und gar nicht wie ein Sohn zu einer Mutter. Danach schreitet er erst zur Tat. Handelt er nicht gegen das, was er vorher gesagt hatte? Oder wollte er nur gegenüber seiner Mutter ausdrücken, dass sie und auch sonst keiner ihn zum Eingreifen zwingen kann? Ich denke, Maria war klug und hat das verstanden. Wir sollten also auch für uns festhalten. Wir dürfen und sollen Jesus jederzeit unsere Nöte mitteilen. Als pragmatische Christen denken wir bei dem Wunder von Kana sofort, da hätte sich Jesus aber ein bisschen vernünftiger anstellen können, zumindest bei seinem ersten Wunder. Vielleicht erstmal einen Blinden sehend machen oder einem Lahmen wieder auf die Füße helfen oder einen Leprakranken heilen. Dann hätte er etwas im Sinne der Diakonie getan. Gesundheit ist doch heute für uns alle eines der höchsten Güter. Für Epilepsie oder Besessenheit hätte es sich doch viel eher gelohnt, die Naturgesetze zu übertreten. Aber viel Wasser in noch mehr Wein verwandeln? Entschuldigung. Ist das eine Taschenspielerei mit dem Wunderglauben? Nein. Damit wäre die Geschichte der Hochzeit von Kana missverstanden. Sie gehört zu den Wundern, die auf kindlich unschuldige Weise Fülle, Überfluss und Heil in den Mittelpunkt rücken. Und damit steht die Hochzeit von Kana auch nicht allein. Bei der Speisung von 5000 zum Beispiel bleibt körbeweise Brot und Fisch übrig. Im Johannesevangelium erscheint Maria, anders als im Lukasevangelium, nur an 2 Stellen. Bei Lukas ist Maria die Schwangere, die fürsorgliche Mutter vor der Krippe, die geduldige Ehefrau Josefs, die mit ihm und dem Kind nach Ägypten flieht, die übereifrige Helikoptermutter, die sich um den 12-jährigen Jesus im Tempel Sorgen macht. Nichts davon hören wir bei Johannes. Maria begleitet Jesus zur Hochzeit Kana und sie steht dann ein zweites Mal neben dem Lieblingsjünger unter dem Kreuz. Am Kreuz hängt der verwundene, sterbende Jesus. Links und rechts daneben stehen trauernd, unsicher und verstohlen Maria und der Lieblingsjünger. Maria begleitet den Anfang des Wirkens Jesus bei einer Hochzeit und Maria sieht sein grausames Ende unter dem Kreuz. Jesus beginnt sein öffentlich heilsames und wundertätiges Wirken in dem kleinen Ort Kana in Galiläa. Kana lag in der Nähe von Kapernaum. Wir können davon ausgehen, dass die Menschen in Kana und Kapernaum mit uns heute die Überzeugung teilen, dass eine Hochzeit zu den Höhepunkten im Leben zweier sich liebender Menschen und ihrer Familien gehört. Wer als Paar zusammenleben will, der feiert häufig am Anfang mit Gottesdienst, Empfang und Festbankett. Hochzeit, heute ist das der eine große Tag, der Beginn einer tiefen und nachhaltig dauerhaften Beziehung zwischen zwei verliebten Menschen. Monate im Voraus gehen Planung, Vorbereitung, Überlegung diesem einen festlichen Ereignis voran. Welchen Stoff soll die Braut für das Kleid auswählen? Welche Schuhe passen dem Bräutigam? Welcher Fotograf soll das Ereignisfeld festhalten? Welches Restaurant eignet sich am besten für die Feier am Abend? Die Planungsaufgaben gestalten sich dabei oft so kompliziert und umfassend, dass viele Brautpaare dies an einen Hochzeitsplaner weitergeben. Manchmal erscheint der Hochzeitsplaner sogar anstelle des Brautpaares zum Traugespräch im Büro des Pfarrers. Und in nicht wenigen Traugesprächen mit dem Brautpaar kommt es zu Missverständnissen. Auf der einen Seite will der Pfarrer den besonderen Charakter des Gottesdienstes festhalten, auf der anderen Seite die Brautpaare, sie haben oft eine ganz andere Vorstellung. Für sie scheint die Kirche vielfach nur Kulisse für die bewundernden Blicke der Familie zu sein. Für sie ist der Gottesdienst oft nur das fromme Vorspiel für das große Fest am Abend. Und man kann wunderbar darüber streiten, ob das beliebte Over the Rainbow, gesungen von der Schwägerin, und vom Neffen auf der Ukulele begleitet, wirklich sein muss nach dem Tausch der Ringe und dem allfälligen Kuss. Die Brautleute damals in Kana haben sich bestimmt auch Gedanken um die Organisation und Vorbereitung gemacht. Bei den Getränken warfen sie sich ja schon während des Festes vor, dass sie nicht genug Wein besorgt hatten. Aber damit endeten auch schon die Gemeinsamkeiten in der Planung. Von Hochzeitstorten, Trauringen und weißen Tauben, davon wusste man damals nichts. Johannes erzählt von der Hochzeit in Kana, aber auch aus einem weiteren Grund. Die Trauung verbindet hier nicht nur zwei Menschen, sie ist auch ein Bild für die große Verbindung zwischen Gott und dem Volk Israel. Immer wieder, zum Beispiel im zweiten Buch Mose, bei Hosea und den anderen Propheten, redet die Bibel von der Beziehung zwischen Gott und Mensch und verwendet dabei das Bild von der Hochzeit. Mose und die Propheten haben von einem Bund zwischen Gott und den Menschen gesprochen. Diese Beziehung fängt an mit einem geistlichen Fest. Das Fest wird so schön gestaltet, dass es jedem Gast dauerhaft in Erinnerung bleibt. Viele Gäste sind eingeladen. Es gibt im Überfluss zu essen und zu trinken. Gott und die Menschen versprechen sich, in Treue miteinander zu leben. Wenn man dieses Bild Hintergrund der Hochzeit ausleuchtet, gewinnt das Wunder der Wasserverwandlung in Kana seinen ganz besonderen Sinn. Es kommen zusammen Fülle und Treue. Gott hält sich an das Versprechen, das er uns Menschen gegeben hat. Zuerst seinem Volk Israel, dann auch allen anderen. Und vor diesem Bildhintergrund erklärt sich auch, warum Jesus ausgerechnet bei einer Hochzeit sein erstes Wunder vollbringt. Die Hochzeit dieses jungen Paares in Kana erinnert an die andere große Hochzeit, an den Bund Gottes mit den Menschen. Die Anwesenheit Jesu von Nazareth bei dieser Hochzeit beglaubigt die Treue Gottes zu Israel. Die Hochzeitsgäste in Kana haben das selbst noch nicht richtig verstanden. Deswegen ärgert sich auch der Kellermeister über die vermeintliche Dummheit des Bräutigams, der erst nach den Krügen mit dem schlechten Wein den guten Wein aufgetischt hatte. Hat der Bräutigam nur Fehler gemacht? Was hat der Bräutigam super gemacht? Eins hat er super gemacht. Was hat der Bräutigam richtig gemacht? Er hat zu seiner Hochzeit Jesus eingeladen. Unbewusst vielleicht, aber er hat Jesus eingeladen. Und das ist auch die Frage an uns. Habe ich Jesus eingeladen? Lade ich Jesus ein? Mit mir? Auf die Arbeitsstelle? Auf die Autofahrt? In den Urlaub? Oder zum Abendessen? Denn durch diesen Jesus hat Gott mit uns Menschen eine ganz besondere Gemeinschaft gestiftet. Gott zeigt uns seine Treue seither dadurch, indem er durch Jesus mit uns dauerhaft in Verbindung bleibt. Jesus verkörpert beides. Seine Menschlichkeit und Würde findet sich in der Zuneigung und in dem Respekt, mit dem er auf die Armen, Schwachen, Blinden, Kranken, Alten zugeht. Die Nähe Gottes zeigt sich bei ihm in der unerschütterlichen Überzeugung, dass zwischen ihm selbst und dem väterlichen Gott kein Unterschied festzustellen ist. Wo Menschlichkeit und Gottes Nähe sich verbinden, da zeigen sich Fülle, Überfluss, Heil und Glauben. Da zeigen sich auch Humor, Lachen und Lächeln, und zwar ohne, dass dabei jemand verletzt wird. Um das zu sehen und spüren, müssen wir die Augen und die übrigen Sinne offen halten. In Kana ging das Leben nach der Hochzeit der jungen Leute wahrscheinlich wieder seinen gewohnten Gang. Aber die Fülle Gottes, von der wir Menschen leben, diese Fülle, die bleibt in Erinnerung. Diese Fülle will uns ermuntern zu Hoffnung, zum Glauben und zur Liebe. Ja, das Bild der Hochzeit und ein solch ungewöhnliches und humorvolles Wunder, dieses Bild der Hochzeit zu Kana, möge in unserem Herzen weiterleben. Zusammengefasst lässt sich Folgendes sagen. Zu Kana mangelt es an Wein, als man da wollte fröhlich sein. Christus darauf hingewiesen, lässt aus Wasser Wein dann fließen. Er tut Wunder auch noch heute, sprecht ihn an, ihr lieben Leute. Erkennet seine hilfreiche Hand in jedem Dorf und in jedem Land. Amen.